Hallo, hey Nico.
Hallo Jihad. Ja, wir haben hier Ausschlag, das ist gut. Und dann fangen wir doch am besten gleich so den Podcast an. Mit dem Tech-Check. Ja, die Pegel sind gut. Ich sehe hier Hüllkurven in Ultraschall. Das ist, oder Ultraschall? Reaper? Ich weiß gar nicht, wie heißt es? Reaper heißt die Software, aber hier steht dann auch Ultraschall. Ich weiß es gar nicht genau. Aber das ist die Software, mit der wir aufnehmen. Hochprofessionell, aber auch sehr kompliziert. Aber das ist das so der Goldstandard anscheinend in der Podcast-Szene. Jedenfalls in der deutschen Podcast-Szene. Anyhow, Jihad, wir wollen ja nicht über Podcasting reden, weil ich finde mal, wo in Podcasts über Podcasting geredet wird, finde ich immer ein bisschen langweilig, weil das ist sehr, sehr meta. Wir wollen ja über Apple und iOS reden.
Genau, nicht über Meta. Das ist eine ganz andere Firma.
Ja, das sowieso. Das finde ich sowieso das Allerschlimmste, dass die diesen Begriff für sich claimen. Aber gut, anderes Thema. iOS 18 ist jetzt draußen. Wie lief's bei dir? Wie sind deine Apps? Hast du schon welche rausgebracht? Hast du schon App-Icon-Updates gemacht? Ich glaube, das ist so, was der User als erstes sieht.
Ja, also ich habe meine App-Icons ein bisschen getestet. Ich müsste meine App-Icons komplett umgestalten, damit sie sozusagen im Dark-Mode ganz anders aussehen. Ich finde den Standard, dass es jetzt ein bisschen abgedunkelt wird, für mich jetzt erstmal okay. Aber ich würde jetzt einfach, beziehungsweise ich formuliere es mal anders, ich arbeite an einer neuen App, wo es um App-Icon-Erstellung geht und ich werde meine App sozusagen App-Icons erst dann anpassen, wenn diese App fertig ist. Und ansonsten habe ich beim Umstieg, ich bin ja schon quasi früher umgestiegen in der Beta-Phase schon. Das heißt, ich hatte diese ganzen Umstellungen schon vorher, aber ich muss sagen, von den ganzen neuen Features, also so Dark-Mode oder Home-Screen-Umgestaltung und so, habe ich fast noch gar nichts benutzt, weil als ich getestet habe, war das noch nicht so cool. Ich glaube, es sagen immer noch viele, es sieht ein bisschen komisch aus, wenn man sie einfärbt. Und ich benutze tatsächlich einfach meinen Screen, so wie er vorher war.
Also ich benutze jetzt gerade den Tinted Mode. Ich habe mich da ja irgendwie am Anfang, habe ich das mal ausprobiert. Lässt man es einfach so. Und ich finde es halt ganz cool, weil ich habe mir jetzt so ein orangenes Case gerade geholt. Und dann habe ich so einen orangenen Hintergrund. Und dann die Icons sind so ein Orange, also der Icon oder der Hintergrund ist so rot-orange, sagen wir mal. Dann die Icons in Orange.
Du hast gerade auch eine orangene Apple Watch Armband an, genau, und du trägst ein orangenes T-Shirt.
Genau, also bei mir ist gerade alles orange. Irgendwie mag ich orange, keine Ahnung warum. So viel dazu. Jedenfalls die App-Icons, mir gefallen die sehr gut. Ich habe jetzt auch schon ein paar abgedatet und gerade was zu diesem Dark Mode oder Tinted App-Icon finde ich, muss man ja gar nicht so viel machen, außer den Hintergrund rausnehmen. Oder bei dem Tinted, weil der Apple setzt ja selber, nee, Moment mal, das Tinted.
Also meine iOS-Apps haben halt alle tatsächlich ein Hintergrundbild drin. Und wenn ich den rausnehme, dann verschwindet so ein bisschen das Feeling vom App-Icon. Das ist die ganz neue Gestalt.
Das ist okay, ja, genau. Wenn man nämlich ein Icon hat mit, wo man nur einen Hintergrund hat, so wie bei meinem NFC-Icon zum Beispiel. Da war bei mir wichtig, weil ich hatte dann auch geguckt, okay, wie sieht es aus, wenn ich mein App-Icon in den Schriftzug mache, dann wird das, Apple entscheidet ja für dich den Hintergrund, macht diesen, sagen wir mal, dunklen Gradient und von diesem habe ich dann geguckt, okay, wie würde das aussehen, wenn ich in meinen NFC, wenn mein weißes, mein blauen Gradient reinmache, das sah ganz komisch aus irgendwie. Aber der Trick war dann irgendwie, ich musste mir eine Outline um meinen NFC in schwarz setzen und dann hat es auf einmal so ein, sag ich mal, so ein Pop-Effekt gegeben, wo es dann auf einmal wieder gut aussah. Und auch bei dem Tinted App-Icon einfach nur meinen Schriftzug rausgenommen, komplett den Hintergrund weglassen und Apple macht dann schon. Genau, das war ganz cool, fand ich. Und das habe ich jetzt auch bei dem 3D-Scanner gemacht, den hast du ja gemacht, dann hast du auch das App-Icon gemacht. Und da habe ich gestern einfach mal ein Fick mal rumgespielt, habe einfach diese Hintergründe rausgerissen, habe 2, 3 exportiert, probiert und sah instant gut aus. Voll gut. Auch wenn die Grafik, die du da genommen hast, selber ja nicht irgendwie in weiß war, ich weiß gar nicht, wo du die ausgeschnitten hast, war das ein AI-generated oder so? Irgendwas hast du da zusammengeschustert, aber es sieht im Endeffekt ganz gut aus, finde ich. Und von dem her ist es mir auch im Endeffekt egal. Was mich aber ein bisschen stört an der ganzen Geschichte, dass Apple immer noch nicht seine Apps updatet. Und zwar vor allem App Store Connect und Testflight sind noch nicht für neue App-Icons geupdatet. Und die haben ja auch so ein bisschen, ja, sagen wir mal, auf jeden Fall fallen sie auf meinem Homescreen sehr auf. Weil sie halt einfach nicht reinpassen. Selbst.
Verstehe.
Ja, genau. So viel dazu. Aber auch, bin jetzt auch auf 18.1 gewandert, weil ich was ausprobieren wollte. Und selbst in diesem 18.0, 18.1 Ding habe ich immer noch das Gefühl, da sind sehr, sehr viele Bugs drin. Gerade in den neuen Features wie Control Center. Da habe ich, wenn ich Icons rum und hin und her schiebe, neue Controls einfüge, immer wieder ganz, ganz komisches Verhalten, dass irgendwas glitscht und nicht gut aussieht. Und zum Beispiel, ich habe meinen irgend so ein Hearing Aid mal angemacht und ich werde diesen Control nicht mehr los. Ich lösche ihn, er kommt wieder. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Bug ist. Ja, aber irgendwie finde ich, die Softwarequalität von 18 ist nicht so gut und das mag vielleicht auch daran liegen, dass die einfach viel zu viel Kapazitäten auf Apple Intelligence schmeißen und vergessen, ey, wir haben ein großes Software-Update, was...
Ich hoffe ja irgendwie, dass es daran liegt, weil Apple Intelligence soll ja eine große Sache werden, aber ja, das Gefühl habe ich schon, dass jetzt viele andere Sachen liegen geblieben sind dadurch. Mhm. Und wenn jetzt Apple Intelligence auch nicht eine große Sache wird, dann wäre das schon schade. Also dann wäre das wirklich ich finde insgesamt ist iOS 18 eher ein kleines Update. Vor allem aus Entwicklersicht, weil irgendwie, also das ist auch mein Punkt mit iOS 18. Ich musste bei keiner App irgendwas ändern, weil alles eigentlich so geblieben ist und es gab auch keine neuen coolen APIs, die ich jetzt hätte anwenden können. Also es gibt die Camera Control API, die ist aber nur für Foto-Apps sozusagen gemacht. Mhm. Sonst gibt's eigentlich nicht so viel. Und deshalb, also für TranslateKit habe ich tatsächlich eine neue API, diese Translation API, die unterstützt aber viel weniger Sprachen als alle anderen Services, die ich bisher schon unterstütze. Deswegen, ja, ich baue das so langsam ein. Aber gerade auf iOS habe ich eigentlich nichts gehabt.
Ja,
Hast du denn irgendwas Neues eingebaut eigentlich?
Ja, ja, ich habe neue Sachen eingebaut oder ich auch in, weil du gesagt hast, Bugs fixen oder Dinge, die sich verändert haben. Im 3D-Scanner hat sich was geändert, da hat sich Swift Data hat sich ein bisschen verändert. Da hatten wir Swift Data eingebaut und da hat sich ein bisschen Verhalten geändert, was dazu geführt hat, dass konstantes Lesen vom Speicher passiert ist, weil da haben wir so einen kleinen Hack eingebaut, der funktioniert jetzt nicht mehr, den habe ich rausgenommen. Jetzt ist iCloud Sync ein bisschen degraded, jetzt muss man ein Pull-to-Refresh machen, damit sich's updatet, aber ist mir jetzt auch egal. Aber ansonsten, was habe ich gebaut? Ich habe natürlich die Controls für NFC gebaut, die übrigens auch schon teilweise, wenn ich sie gedrückt habe, einen kompletten Springboard-Crash ausgelöst haben. Ist mir auch ein Rätsel, also ja, genau. Wir hatten ja da auch drüber geredet, über diese Intents, die man per Universal Link triggern kann und warum das jetzt nur noch Universal Link ist. Deine Vermutung war ja, sie wollen wie heißen die?
Die
URL-Schemes deprecaten, was Sinn machen würde. Damit du nicht weiterhin deine URL-Scheme nutzt, sondern mal dein Zeug umziehst. Dieses, was ich da irgendwie gemeldet hatte und jetzt mit 18.1 ausprobiert habe, funktioniert immer noch nicht. Jetzt lasse ich einfach meinen Workaround auf mit Notifications gerade zu arbeiten, weil der funktioniert auf 18.0 und 1. Und ich gucke einfach mal später. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht mit meinem Setup. Ich glaube es zwar nicht. Aber zu Intents kommen wir dann auch nochmal später gleich, weil da habe ich war auf einer Konferenz und da habe ich was zu erzählen oder da habe ich was gelernt über Intents und warum wir die nur benutzen sollten.
Ja, bin ich mal gespannt.
Genau. Noch einen anderen Bug, den ich noch bei mir hatte. Ich hatte ja bei mir irgendwie so mit Gamification und so weiter gemacht. Seit 18.0 macht Game Center etwas. Und zwar, du kennst ja so, Game Center startet, macht deinen komischen Bubble oben unter der Dynamic Einleitung und zeigt dein Login und so weiter. Dieses Ding macht jetzt bei mir, interferiert mit Camera Views, also mit dem Document Camera View und dem QR-Camera-View. Und zwar in dem Moment, in dem du ein Widget startest und er diesen Game Center-Login macht, bleibt jeder Kamera-View schwarz. Und wenn der Login durch ist, dann kommt der Kamera-View und ich kann es auch reproduzieren, wenn ich den Game Center ausschalte, funktioniert alles sofort. Und das heißt, muss ich schon wieder, erstmal nervt mich das, weil ja, Game Center ist zwar ein nettes also Ding.
Musst du dafür ganz Game Center ausschalten oder nur dieses Profil-Icon da?
Nur Profil-Icon, nur das Profil-Icon. Okay. Nee, generell, einfach den Game Center Login. Einfach Game Center deaktivieren, dann funktioniert alles wieder.
Man kann ja diesen Profil-Dings auch ausblenden. Man kann ja sagen, der soll das nicht anzeigen. Dann läuft ja trotzdem Game Center im Hintergrund und zählt so mit, was du gemacht hast in der App und so.
Kann man den komplett ausschalten?
Dieses Profil-Ding kann man, glaube ich, komplett ausschalten.
Ja, das Profil-Ding, aber trotzdem diesen Login, diese Login-Animation, während du...
Ich glaube, den kann man komplett abschalten.
Okay, das ist ein gutes Ding, da muss ich mal gucken, weil das würde ich nämlich gerne weghaben.
Wenn ich mich nicht irre, aber...
ich habe gestern gesehen, man kann diesen, dass er dann irgendwo rechts oben im Eck sitzt, wo du dann weiter draufklicken kannst. Genau. Den kann man ausschalten. Den anderen...
Ah, ja, den meine ich auch.
Genau, aber das ist diesen Login-Animation und dass er dann komplett weg ist, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber ja, da nervt mich halt auch schon wieder, muss ich jetzt schon wieder ein Testprojekt bauen hier, muss ich Apple zeigen, muss ich irgendwie diesen Document-Controller von denen da einbauen und irgendwie ein Widget einbauen, weil, weißt du, bis du sowas zusammengeschustert hast, vergehen halt auch 2 Tage Arbeit oder ein Tag Arbeit bist du da. Vor allem, da hilft mir halt auch AI nicht, das ist halt alles so Setup-Kram. Ja, also es ist nervig. Ich würde auch lieber was anderes tun. Mein erster Gedanke ist jetzt gerade erstmal Game Center per Default auslassen. Wer es anmachen will und Widgets zum Schnellstart meiner App benutzt, der muss halt damit rechnen, dass es jetzt gerade 3 Sekunden länger dauert. Ist kein Showstopper, ist halt nervig. Aber ja, die meisten haben es eh nicht an, von dem her ist wurscht. Und auch sonst war ich mit 18.0 mit meinem Batterieverbrauch überhaupt nicht zufrieden. Mag daran liegen,
dass... Was für ein Handy hast du?
Das 15 Pro Max.
Also das ist mit dem meisten, mit der größten Akku eigentlich, den man haben könnte.
Ja, nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist das 16 Pro Max.
Gut. Als Upgrader.
Ja, als Upgrader. Aber ich habe nicht upgradet, weil ich sehe den Grund ja nicht und du auch nicht, soweit ich weiß, richtig.
Nee, ich auch nicht. Aber ich meinte jetzt als Software-Upgrader.
Ja. Aber ja, Batterieverbrauch immer noch schlecht. Mag es auch daran liegen, dass ich auch noch unterwegs war letzte Woche, wo wir auch noch gleich drauf zu kommen. Ich war ja auf einer Konferenz. Aber ja.
Hattest du dieses Feature aktiv, wo, wenn du quasi mit der Bahn oder sowas unterwegs bist oder mit dem Auto, diese Pünktchen eingeblendet werden?
Nee, hatte ich nicht an, weil ich selber gefahren bin und dann...
Okay, weil jemand hatte, warst du, okay.
Ja. Das war aber auch ganz am Anfang und da hat es richtig den Akku verbrannt.
Okay.
Das weiß ich noch, das war in Cupertino hatte ich das ausprobiert und da war es ganz schlimm, wenn das an war.
Okay.
Ja, aber soweit zu iOS 18. Was noch ein kleiner Hinweis ist, weil wir ja noch letztens darüber geredet haben, ich glaube auch im letzten Podcast, ob die RC-Version auch wirklich die Xcode-Version ist, die man dann nutzt. Hat sich jetzt gerade gezeigt. Ich habe nämlich wollte gestern Update releasen vom 3D-Scanner. Und dann hat Fastlane rumgemeckert, iOS 18 Release Candidate ist nicht die neueste Version, mit der du hochladen kannst. Und dann habe ich gedacht, hey, Moment mal. Und dann habe ich in die Xcode-Apps reingeguckt und sehe so, ach, da ist ja wirklich noch ein anderes iOS 8, Xcode 16.
Also eigentlich ist der Sinn des Release Candidates, dass du eben einen Release damit dann auch machen kannst. Und ich weiß nicht, ob der möglich war, weil ich habe zu dem Zeitpunkt keinen Release gemacht, aber als ich dann auch einen machen wollte, es war auch vorgestern oder so, hatte ich auch noch den Release-Candidate drauf und ich konnte auch, also ganz ohne Fastlane, ich konnte direkt von Xcode auch kein neues Bild hochladen. Mhm. Der hat dann irgendwie gesagt, diese Version ist von Xcode ist nicht kompatibel.
Oder so. Ja, wahrscheinlich haben sie noch irgendeinen Bug gefixt. Also mein erstes NFC.cool-Update habe ich rausgeschippt damit. Das hat wunderbar funktioniert, aber jetzt, ein paar Tage später, ist die outdated.
Die haben wohl serverseitig dann quasi gesagt, dieser Build ist dann nicht mehr kompatibel, weil, wie du sagst, wahrscheinlich irgendwas gefixt wurde.
Gut, soweit habe ich nichts gemerkt. Andere Geschichte, was ich noch wissen wollte, ist, hast du schon auf Sequoia abgedatet auf deinem Mac?
Du meinst Sonoma? Nein, Sequoia heißt das neue, ja.
Sequoia, ja.
Sequoia, ja. Ich habe geupdatet.
Da habe ich ja gehört, dass die Bildzeit jetzt extrem gut sein soll mit dem neuen Xcode. Hast du das schon irgendwie erfahren können?
Also da ich gleichzeitig mit dem Wechsel von Xcode 15 war es, ne, zu 16, auch auf Sequoia geupgradet habe, kann ich nicht wirklich sagen, ob es an der Xcode, an Xcode-Upgrade liegt oder an Sequoia. Aber meinen Apps ist es generell so, dass jetzt, also Xcode startet grundsätzlich schneller. Mhm. Xcode fühlt sich auch so vom ein bisschen wie so ein Lightweight-Editor mehr an. Mhm. Nicht so sehr, aber so ein bisschen mehr. Aber meine Bildzeiten sind je nach App sogar schlimmer und bei manchen Apps besser geworden. Also man merkt, dass die was im Bildsystem geändert haben. Mhm. Und es hat sich, also für mich hat es sich nicht groß gebessert. Aber zum Beispiel konnte ich ein Archive-Bild von TranslateKit machen und es ging irgendwie in 5 Minuten oder so durch. Jetzt hat der immer 40 Minuten gerödelt. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Also der hing dann irgendwo bei der, keine Ahnung, File Nummer 829 oder so. Und dann hängt der dann eine halbe Stunde. Irgendwann ist er dann durch. Das hatte ich bei TranslateKit nicht. Das hatte ich bei anderen Apps schon mal. Bei Crosscraft hatte ich das zum Beispiel. Aber da habe ich auch ziemlich viele Ressourcen, die ich lade. Also ich kann nicht bestätigen, dass es schneller bildet. Zumindest nicht in allen Apps. Aber ich kann bestätigen, dass es sich schneller so anfühlt von der Interaktion her.
Okay, ja. Nee, also ich muss noch upgraden. Ich habe es jetzt noch nicht getan, weil irgendwie will ich dann arbeiten und finde gerade nicht den richtigen Zeitpunkt dazu. Aber du hast hier noch was zu Sequoia in unseren Shownotes. Was hast du denn da?
Ja, so iOS 18 hat für mich fast keinen Unterschied gemacht, aber bei Sequoia habe ich 2 richtig coole Sachen, kann ich auf jeden Fall sagen, was ich echt stark finde. Einmal habe ich die App Magnet endlich deinstallieren können, weil ich jetzt quasi dieses Snapping benutze. Mhm. Und das, was übrigens fast niemandem gefällt, das gefällt mir aber sehr gut, nämlich dass um diese Fenster herum so leichter, kleiner, ja, so ein bisschen Abstand gelassen wird, im Gegensatz zum Magnet, was quasi das direkt an den Bildschirm bobbt und dann hast du quasi 0 Pixel Abstand, macht der irgendwie so 5 bis 10 Pixel Abstand und ich finde das schicker, weil dann sehe ich auch ein bisschen was von meinem Hintergrundbild und habe noch so das Gefühl, ich bin nicht in einem Vollbildscreen, sondern ich bin wirklich auf einem Desktop und habe mehrere Fenster offen. Und das hat, also finde ich von der UX selber besser, aber ich habe schon gelesen, dass andere es schlechter finden.
Interessant, okay.
Genau, das finde ich cool. Ansonsten ist für mich das ganz große Ding dieses Jahr die neue Passwörter-App, die ja endlich, ich sag mal, endlich gut ist und endlich auch getrennt und so. Und die unterstützt jetzt ja auch, ja, ich glaube schon eine Weile, aber in der Einstellungen-App-Versteck ist es halt nicht so cool. Aber die unterstützt auch diese Two-Factor-Authentication-Keys, sodass du quasi, wenn du irgendwo ein Login hast mit Multifactor, trotzdem 1-2 Klicks hast und schon bist du eingeloggt. Und Passkeys unterstützt es ja auch, was ich richtig geil finde, weil ich muss nicht jeden Tag mehrere Mal auf App Store Connect einloggen. Und da Apple ja selber Passkeys unterstützt, muss ich da jetzt nur noch einmal klicken und boom, ich bin eingeloggt.
Also für mich funktionieren Passkeys, ja, schön und gut, funktioniert auch, aber oft genug App Store Connect funktioniert es einfach nicht. Ich muss immer wieder die Website-Daten von Apple löschen, dann funktioniert es. Mittlerweile habe ich jetzt mich einfach, ist mir jetzt egal, ich nutze jetzt nicht mehr Passkeys, ich sag jetzt einfach hier, mach das Dropdown, nimm bitte Passwort und sonst irgendwas, also E-Mail und Passwort und es funktioniert. Also warum ich auch irgendwie 4-mal am Tag da ausgeloggt, ich verstehe es nicht, es ist mir ein Rätsel.
Ja, das ergibt für mich auch keinen Sinn, warum es innerhalb eines Tages sogar mehr.
Also die haben ja da irgendein Token, was expired und sagt, nee, es reicht jetzt nicht mehr.
Ja. Nee, aber auf jeden Fall funktioniert es bei mir recht, recht gut. Also ich benutze es auch seit Sequoia erst. Vielleicht ist es ja da besser.
Du meinst die Passkeys?
Verlässlichkeit, ja, die Passkeys.
Okay, das war natürlich was ich dann ausprobieren müsste. Vielleicht ändert sich da gerade was, wenn ich
mal Safari update. Wurde ja auch geupdatet, Sequoia wurde geupdatet. Mhm. Und es gibt eine neue Passwörter-App. Also in der Hinsicht hat sich ja viel getan. Vielleicht auch intern. Auf jeden Fall war ein Bitwarden-User. Also Bitwarden ist ein Passwortmanager. Mhm. Den hatte ich benutzt, weil das halt Open Source ist. So hat für mich mehr Vertrauen geschaffen und war auch günstiger als irgendwie OnePassword oder so. Und jetzt bin ich komplett mit einem Sternchen bin ich auf die Passwörter-App gewechselt. Was auch richtig cool war der Umstieg, weil du kannst bei Bitwarden und so kannst du deine Passwörter als CSV-Datei exportieren und dann bei der Passwörter-App einfach importieren. Und das hat bei mir wirklich sehr gut geklappt. Ich hatte ein paar Einträge, wo er dann gesagt hat, hey, du hast mehrere Male für eine Domain und mit demselben Usernamen, aber unterschiedlichen Passwörtern irgendwie, keine Ahnung, habe ich wahrscheinlich mal Passwort geändert, vielleicht war das eine das alte und so. Da hat er ein bisschen rumgemeckert. Ansonsten, was mir sehr fehlt, sind, meine Kreditkarten sind jetzt nicht in der Passwörter-App, das heißt, wenn ich irgendwelche Sachen nachschauen will, wie IBAN oder so, dann muss ich immer noch in Bitwarden rein, weil es gibt keinen Kreditkarten-Support in der Passwörter-App, was ich schade finde. Und der zweite Punkt ist, dass ich habe oft so Extrafelder gehabt und insbesondere auch Dateianhänge. Zum Beispiel, wenn man sich in Freemium Kit einloggen will, muss man seine App Store Connect Credentials irgendwie erstellen und so Team-ID runterladen. Und da gehört eben so eine Authentication-File dazu. Und die habe ich einfach in Bitwarden auch noch reingemacht, weil ich hätte gern einfach alles an einer Stelle. Und solche Dateianhänge kann man auch nicht in der Passwörter-App machen. Das heißt, ich muss meine Bitwarden noch beibehalten für diese Fälle und hoffe, dass Apple da nachliefert, nächstes Jahr dann hoffentlich, damit der Umstieg auf die Passwörter-App komplett sein kann. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, funktioniert vor allem viel zügiger und ja, ich finde es irgendwie, man merkt, dass wenn es halt von einer Hand kommt, von Apple kommt, dass die User Experience insgesamt ein bisschen
ja, klar, ist. Aber das wird auch wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht, ob Apple da irgendwas macht, ob die da ein vollwertiges Wallet werden wollen an oder Vault. Ich meine, das sind ja die anderen Apps, die machen eher sowas. Apple ist jetzt eher auf Passwörter, Passkeys und 2FA, was halt irgendwie alles mit Logins zusammenhängt. Bin mir unsicher, ob sie da irgendwie Kreditkarten oder jemals...
Kreditkarten kommen, die kommen vielleicht nicht rein. Ich könnte, also mir würde es reichen, wenn sie Custom-Felder einführen. Wenn sie sagen, hey, du hast hier ein Passwort und du kannst halt einen Username und ein Passwort erstellen.
Gut, aber du kannst ja das Description-Field nutzen.
Es gibt ein Node-Field, aber ich will da jetzt nicht alles irgendwie ungeschwärzt komplett alles reinmachen.
Ja, aber gut, an deinen Pass, an deine Keychain kommt ja keiner ran, auch wenn die ist ja.
Aber wenn ich da sitze, okay, und ich bin, keine Ahnung, in einem E-Café oder sowas, oder ich arbeite jetzt gern auch in Restaurants oder in Cafés. Ich sitze da, hinter mir steht einer und ich will mich kurz auf eine Seite
ein. Gut, aber.
Ich sehe meine Daten alle nie. Und ich muss sie auch nicht anzeigen. Also ich sag ja nur kopieren und einfügen und dann auch die Webseite selber, wenn man steht dann teilweise schon Pünktchen da. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, auch per, keine Ahnung, Kamera oder so das aufzunehmen. Und das wäre halt in so einem Notfall ganz anders.
Ja, übrigens, kurzer Einschub von dort, weil wir gerade über Passwort-Apps reden. Da war ein interessanter Talk auf der Konferenz NF Spain, über die ich dann später gleich rede. Hat einer gezeigt, wie unsicher all diese oder fast alle Mac-Apps waren und wie man daran die Passwörter reinkommt. Dazu muss man aber Zugriff auf den Rechner haben, von dem, wo die Passwort-App drauf ist. Aber es geht. Und es ist interessanter Talk gewesen.
Passwort-Apps selber?
Nee, ja, genau, aber von Drittanbietern, sowas wie 1Password, Bitwarden, ich weiß nicht. Der hat mehrere da gezeigt. War ein ganz spannender Talk.
Ja, da bin ich ja umso eher froh, dass ich jetzt auch umgestiegen bin. Wobei genau. Meine Daten sind noch in Bitwarden, also vielleicht muss ich da auch mal die
raus. Wie gesagt, man muss an deinen Rechner kommen und muss schon mal über dein normales Passwort kommen und an deinen Bitwarden, an irgendwelche Files dran kommen und die dann, kann man dann was dumpen.
Okay, gut, wenn man mein normales Passwort hat, dann kann man ja auch schon die Passwörter-App öffnen, weil die fragt, wenn du kein Touch-ID und so hast, fragt die nach deinem Login-Passwort.
Genau. Es hängt leider immer alles an irgendeinem Passwort oder einem Fingerabdruck oder an einem Gesicht und so weiter.
Das sind meine Neuigkeiten auf jeden Fall, die mir an Sequoia gefallen haben. Aber es gab etwas anderes, was ich auch richtig cool finde, neben iOS 18 und macOS und so. Und zwar das Update für die AirPods. Hast du die AirPods Pro 2?
Nee, ich habe die normalen, die Pro. Air Pro 1 noch.
Okay, auf jeden Fall, ich war jetzt zum Beispiel heute, bevor wir jetzt den Podcast hier aufnehmen, war ich spazieren. Und beim Spazieren merkt ja die Apple Watch irgendwann, hey, läufst du? Und fragt dich so, ja, soll ich für dich eine Aufzeichnung machen und so. Und diese Frage hat er mir jetzt schon ein paar Mal gestellt. Und inzwischen, also ich habe es immer gehasst, dann irgendwie mein Apple Watch rauszunehmen und so. Obwohl es eine Kleinigkeit ist, finde ich es dann trotzdem irgendwie nervig. Und tatsächlich ist es jetzt so, der fragt mich ja über die AirPods. Man konnte, glaube ich, auch schon ja antworten, was ich nie gemacht habe, weil ich mich dann komisch gefühlt habe, wenn ich draußen unterwegs war. Jetzt konnte ich halt einfach nicken und tatsächlich hat das gut funktioniert und so habe ich quasi schon, also wenn ich einkaufen gehe, fragt er mich auch oft Und dann will ich eben nicht sagen, dass ich einen Walk mache, weil dann bin ich dann irgendwann im Laden und dann, während ich da laufe, sagt er, ja, hast du schon aufgehört oder so, und das ist dann auch nervig. Deswegen, da mache ich dann immer dieses Kopfbild. Also ja. Dieses.
Über genau das haben wir nämlich auch auf der Konferenz geredet mit ein paar anderen Entwicklern. Und dann meinte auch einer, er stand auf der Straße und hat den Kopf geschüttelt und sah ganz komisch aus irgendwie. Und also kann anscheinend auch zu False Positives führen oder so, dass du.
Also wenn man niemanden anguckt, mache ich mir da keinen Stress. Vor allem, wenn ich laufe und da ist eh niemand vor mir, vor allem, der mich gerade anguckt oder so, dann Kopf nicken oder schütteln, finde ich da gar kein Thema.
Ich bin da sowieso nach dem Motto, scheiß da nix, dann scheit da nix, sagt man in Bayern, und dann, ich meine, was soll's? Dann stehst du, jeder sieht ja, dass du Kopfhörer im Ohr hast, dann sagst du halt kurz irgendwas. Ist auch egal.
Aber ich glaube, daran werden sich die Leute schon sehr schnell gewöhnen, weil du störst die Leute wirklich nicht und du schüttelst ja nur deinen Kopf ein bisschen oder bewegst den Kopf ein bisschen. Und wenn du jemanden dabei nicht anguckst, kommunizierst du ja offensichtlich nicht. Und wenn du Kopfhörer im Ohr hast, ich glaube, die Leute werden sich schnell dran gewöhnen, wenn das irgendwie.
Gut, aber du siehst auch genug Leute auf der Straße rumlaufen, mit Kopfhörern telefonieren, und ja, ich meine. Mich juckt das alles nicht so.
Daran gewöhnt man sich, hat mir sich auch schon gewöhnt.
Ja.
Das wäre auch komisch gewesen. Ich finde es nur so, aus dem Nichts plötzlich Ja sagen oder plötzlich Nein sagen, dann fühlt man sich schon irgendwie so angesprochen, wenn man in der Nähe ist. Weil du siehst ja, der telefoniert ja nicht.
Ja, lustige kleine Anekdote, weil ich gerade noch, bevor wir gestartet haben, im Supermarkt war und da ist eine Dame rumgelaufen mit einem Tablet, mit einem Android-Tablet und irgendwelchen Fake-AirPods und hat telefoniert und hat sich das Tablet vor den Mund gehalten. Habe ich auch noch nicht gesehen, also ja, war witzig auf jeden Fall, einfach zu sehen, so, hey Leute, telefonieren mit dem Tablet im Supermarkt.
Ja, ich finde es aber generell cool, dass die AirPods halt einfach per Software nochmal Features nachgerüstet bekommen. Da soll ja noch mehr noch kommen mit dieser Gehörhilfe, da bin ich auch drauf gespannt.
Mhm. Ja, jetzt war ja noch vor kurzem, jetzt gestern oder vorgestern, hat auch jemand was angeteasert, und nämlich, die nennt sich MKBHD, und viele kennen ihn eigentlich, weil er ein Tech-Reviewer auf YouTube ist, dass er ja auch jetzt auf einmal eine App releasen will. Und alle waren schon so, wow, krass, und der und hier, und dann, was hat er rausgebracht? Sie hat
eine Wallpaper-App.
ja, ich weiß nicht, also für mich war es what? Wirklich? So, wie fühlst du so? Also ich meine, du hast das Video gesehen, ich habe es nicht gesehen. Ich habe einiges an Tweets gesehen und an Kommentaren unter den Tweets. Also, und ich habe da auch so eher mir schon eine Meinung gebildet zu. Und ich habe mir die App auch angeguckt. Hast du sie angeguckt?
Also ich habe sie gerade offen auch. Ich habe sie mir auch angeguckt gehabt.
Wie heißt
also,
sie noch?
Für mich war der.
Wie heißt sie?
Panels.
Ah, Panels. Ja, gut. Gucken wir uns nochmal Panels an.
Also für mich war die, also wie ich dir im Ganzen begegnet bin, war, ich wollte das Review, iPhone Review Video von ihm sehen. Und ich warte schon seit ein paar Tagen darauf, weil ich gucke eigentlich gerne seine Reviews, will seine Meinung hören. Mhm. Und ich habe das Video halt angefangen zu gucken, und erst hat er so 30 Sekunden über ein bisschen iPhone geredet oder eine Minute oder so. Und dann kam plötzlich dieser Werbeblock 2 Minuten lang im iPhone Review Video, wo er von der Panels App gesprochen hat. Also, ja, wir haben übrigens jetzt hier. Das war für mich so der Punkt, so, hä, ich will jetzt dieses Review sehen. Okay, du machst immer Werbung in deinen Videos rein, aber jetzt machst du quasi, also der hat es nicht so wie ein Werbeblock klingen lassen, weil es ja auch sein eigenes Ding ist. Mhm. Und das war so eher der Punkt, der mich gestört hat. Aber ich habe mir dann gedacht, so, ja, gut, guck ich mir mal an, vielleicht sind ja gute Bilder drin. Ja, die Bilder sind so okay, also könnte man auch woanders finden. Ich bin jetzt nicht so begeistert,
ja, also,
von dem Content.
Man sieht, es ist keine native App. Klar, das ist irgendein Cross-Plattform-Framework, und die gibt's auch auf Android. Das kann man auf jeden Fall sagen. Was witzig ist, also man kann die Dinger sich in SD herunterladen, und wenn man Full Resolution haben will, dann muss man ein Abo abschließen. Und das Abo kostet 10,99 im Monat, wo ich mir auch denke, also ich glaube, das ist so ein Decoy-Pricing, weil das Jahresding kostet 50 Euro und der Monat kostet 11 Euro. Aber ganz ehrlich, wenn man mehr als Netflix für Wallpaper verlangt, ja, also es heißt, die Creator der Wallpaper werden unterstützt. Also man kann da anscheinend Creator für die App werden. lustigerweise, ich habe jetzt schon GitHub-Projekte gesehen, die ganzen Bilder liegen unverschlüsselt, ungeschützt im Internet, auf einer Google Cloud. Also es gibt ein GitHub-Projekt, ich habe das retweetet. Lass mich mal jetzt kurz gucken, das heißt...
ich meine, selbst wenn die geschützt werden, da muss man ja, nur eine Person muss die Subscription machen und dann kann der ja eh alles.
Genau, der heißt Nadine Kubasi, der hat einen... Introducing MKBSD, a program that downloads all the wallpapers from MKBHD's shitty predatory grifting sellout tracking panels art app. Und er hat das in 26 Minuten zusammengehackt. Also einfach auch, man muss ja mal da in die Kommentare gucken. Ich werde den Tweet mal verlinken. Solange er wahrscheinlich, ich glaube schon, dass da irgendwann jetzt dann Copyright Infringement Dinge auf den zukommen und die werden das auf GitHub wahrscheinlich entfernen. Aber ja, es ist, ich finde es, ich weiß nicht, der Typ hat genug Geld, warum macht man sowas? Wirklich, ich verstehe es nicht. Warum, der kritischste YouTuber, der draußen ist, der Firmen in den Ruin, in Anführungszeichen, in den Ruin treiben kann, bringt auf einmal sowas raus. Also ich habe mir irgendwas Cooles erwartet, aber nicht Wallpaper.
Also ich war irgendwie weder überrascht noch irgendwie enttäuscht oder so. Ich wollte mir die App mal anschauen, einfach um zu sehen, was der so gemacht hat. Die App fand ich jetzt nicht so. Wie gesagt, der Content war für mich das Wichtige. Wenn jetzt die Bilder geil gewesen wären. Ich habe den Preis gar nicht gesehen übrigens, weil ich habe die Bilder, Vorschau, die sieht man. Mhm. Kein Bild sah für mich irgendwie interessant aus. Dann habe ich die App direkt wieder gelöscht eigentlich. Das war für mich dann schon erledigt. Und für mich ist auch keine große Sache. Ich glaube, das was er sich denkt, ist, ich habe voll viele Fans und von meinen Fans kann ich noch voll viel Geld abgreifen. Und das ist jetzt eine Methode, wie er es gemacht hat. Ja, ich bin kein so großer Fan. Also ich will gerne seine Meinung hören, aber ich höre mir auch andere Meinungen an.
Ja. Vor allem, seitdem wir jetzt eigentlich alles mit AI generieren können, verstehe ich sowas nicht. Also die sehen jetzt, das könnte alles AI generiert sein, wirklich. Also
aber dann ist auch die Frage, warum ist, also woher kommt überhaupt die Aufregung? Auch, also auch bei dir, keine Ahnung, ist doch nur eine App, die du auch wieder, also du musst sie ja nicht benutzen. Ist ja nur ein Angebot.
Nee, ist schon klar, muss ich nicht benutzen, aber irgendwie hab ich gerade das Gefühl, ja, hier alle kommen jetzt in den App Store. Irgendwie alle wollen irgendwie das Maximum alles rausquetschen. Anstatt, weiß ich nicht, in Wallpaper-Apps gibt es schon zigtausende da draußen. Jetzt kommt einer, der mit der Community herkommt und sagt, oh, hier, ihr seht mein Telefon, oh, wo ist das? Das ist ja so die Idee dahinter. Die Leute sehen sein Wallpaper und fragen, hey, wo hast du das Wallpaper her? Ich weiß nicht, also ist es irgendwie seltsam.
Seine Erklärung im Video war ja genau das, dass ihn die Leute mal gefragt haben, wo die Wallpaper herkommen. Vielleicht kam da auch die Idee her, dass er dann gesagt hat, gut, dann, wenn die Leute alle fragen und das wissen wollen, dann gibt's da wohl einen Need. Dann machen wir eine App dafür und verlangen Geld.
Ja, aber also hier auch nochmal ein Tweet, den ich zu jemand anderen dann auch nochmal verlinkt habe, war, you are a multimillionaire, you have access to the brightest mind in tech, you could bring anything new to the market, something truly innovative, something modern, and you chose a 2014 goofy wallpaper app with a monthly subscription in 2024. Marquez, are you retarded? That is the tweet. Fand ich einfach nur lustig zu lesen. Und ich bin, ja, mal gucken, was daraus geschieht. Er wird damit also Erfolg haben, aber meiner Meinung nach, was ich unter seinen Tweets sehe, schadet es ihm gerade, sowas zu tun. Er hat es nicht nötig.
Also wenn ich so höre, wie viel darüber geredet wird, schadet es ihm wohl überhaupt gar nicht, sondern er kriegt gerade mega viel Marketing, sogar wie im Podcast.
Ja, aber du guck dir genau dasselbe mit den ganzen Corona-Leugnern an, wie Nena oder wie sie alle hießen, da draußen, die dann auf einmal angefangen haben, ihren Image zu schaden, indem sie irgendwie Bullshit labern.
Ja, aber der ist doch ein Reviewer, der ist doch nicht Apple oder sowas. Das wäre dann vielleicht so, aber er ist ein Reviewer, er hat noch nie irgendein Produkt gemacht. Warum sollte
sein Produkt sind seine YouTube-Videos.
Eben, wenn er in seinen YouTube-Videos plötzlich anfängt, Videos zu machen, die voll die schlechte Qualität haben, oder sagen wir, weil Bilder ja vielleicht ein bisschen mit Videos was zu tun haben, so, ist ja auch grafisches Content, wenn jetzt die Bilder super scheiße wären, okay, aber er hat ja, also ich habe einfach keine Erwartung von ihm, was so Innovation angeht.
Ja.
Vielleicht Animation und so, aber ja. Er geht jetzt quasi in eine ganz andere, das ist wie wenn ich anfangen würde zu kochen und dann mache ich irgend so ein wirklich Müllprodukt oder so. Und also ich sehe auch nicht, wie das, ich sehe auch nicht, wie das dann meinem Entwickler-Image schaden soll.
Ja, jetzt stelle ich mir gerade eine Kochshow vor.
Gott, ich mache ein Restaurant auf. Ja. Ich mache ein Restaurant auf und es ist voll schlecht oder so. Ja, so, also keine Ahnung. Vielleicht sehe ich das auch nur falsch, keine Ahnung.
Ja.
Okay. Also ich habe gehört, die App wurde mit Kotlin Multiplattform entwickelt. Ich finde die UI jetzt okay, aber nicht so geil. Also auch so Abstände zum Beispiel vom X-Button links oben und so zum Rand, die sind zu gering. Also ich habe das Gefühl, da war nicht mal ein richtiger Designer dran, der wirklich Profi ist, sondern ich habe sogar das Gefühl, dass die das selber designt haben. Aber keine Ahnung. Mehr interessiert mich die App eigentlich auch nicht, weil wie gesagt, die ist zu teuer, habe ich gleich wieder deinstalliert.
Gut, du kannst es ja auch weiterhin gratis nutzen, indem du einfach die SD-Qualität, ich habe mir die SD-Qualität noch nicht angeguckt, wie schlecht sie ist. Ja, es ist 1080x1920, also von dem her, wahrscheinlich, weißt du, kannst du jedes Foto so benutzen als Hintergrund und es stört auch nicht, weil du keine schlechte Qualität sehen wirst. Anyhow, war nur auf jeden Fall interessant zu sehen, dass da so viel aufgekommen ist gerade. Gut, kommen wir mal zu unseren anderen Dingen. Du hattest noch irgendwie einen Nachtrag von letztes Mal.
Genau, ja, so eine Kleinigkeit eigentlich, aber letztes Mal klang das dann doch, also es hat mich dann direkt nach der Podcast-Aufnahme ein bisschen genervt, da hatte ich es dann direkt unten notiert, nämlich, dass es ein bisschen so rüberkam, als würde ich 38 Stunden die Woche jetzt arbeiten, als Indie, was jetzt auch nichts Schlimmes ist, ja, 38 Stunden ist ja nah genug dran an den 40 Stunden, aber es ist einfach nicht so, sondern ich hatte nur den Indie-Part von mir erklärt, ich hatte nämlich gesagt, dass ich 6 Stunden für neue Apps arbeite, 12 Stunden für neue Features bei bestehenden Apps, 10 Stunden für Marketing und 10 für Developer-Content und das ergibt halt 38, das ist aber nur der Indie-Part. Zusätzlich kommen noch die Einzelstunden Nachhilfe, die ich anbieten will, 4 Stunden dazu wöchentlich und 6 Stunden Freelancing mache ich auch noch. Das heißt, ich habe eigentlich eine 48-Stunden-Woche. Das wollte ich nur kurz nachtragen.
Klingt da noch vollgepackter.
Ja. Genau, aber ich glaube, das ist bei vielen Selbstständigen so, wenn man sozusagen, ja, vielleicht bei dir nicht, wenn man schon sehr erfolgreich ist, aber wenn man so versucht, noch erfolgreich zu werden, dann arbeitet man, glaube ich, relativ viel. Ansonsten, woran habe ich so in letzter Zeit gearbeitet? In den letzten 2 Wochen sind es ja nur. Einmal habe ich eine neue Version von TranslateKit eingereicht, die ist noch nicht durch ein Review durch, sollte aber bald passieren, mit einigen UX-Verbesserungen, unter anderem auch Sachen, die du angemerkt hattest, Nico, zum Beispiel wolltest du einen Multiline-Editor, wenn man irgendwie den Machine-Translator benutzt in TranslateKit, dann, wenn man da irgendwie die Texte editieren will, hat man ja so einen Einzeiler bekommen, wenn du halt einen langen Text hattest. Ging es nicht. Solche Kleinigkeiten habe ich alle verbessert.
Cool.
Dann hattest du unter anderem auch gesagt, dass wenn man App-Shortcut-Texte übersetzt, dass dann die Parameter, also so Dollar, geschweifte Klammer auf, App-Name, geschweifte Klammer zu, solche Sachen, dass die nicht korrekt exkludiert werden von der Übersetzung, sondern dann wird der zum Beispiel, wenn der App-Name steht, wird das teilweise auch mit übersetzt, je nach Translation-Tool und je nach Sprache. Also die schließe ich jetzt quasi von der Übersetzung aus. Ich ersetze es vorher mit etwas, was quasi nicht übersetzt wird und dann ersetze ich es wieder zurück. Genau, viele solche Kleinigkeiten habe ich da gefixt. Und das sollte jetzt demnächst rauskommen.
Mal eine andere Frage, wie sieht's mit, wir hatten ja mal geredet über AI-Übersetzung und mit Kommentaren. Wie ist da der State?
Das ist mein nächstes Feature sozusagen. Also ich habe einen AI-Proofreader schon angefangen, so nenne ich den. Das wird ein eigener Modus. Und die Idee ist, dass du dann quasi sagen kannst, hey, ich habe ein AI-Tool. Und dieses AI-Tool soll quasi mit Kontext, mit Kommentaren, mit auch, du kannst eine App-Beschreibung dann auch reingeben, soll die App besser verstehen. Und insbesondere wird auch die Texte, die du hast, werden dann in den Proofreader mit reingeben, also in ChatGPT, Claude etc. Und dann weiß der auch, welche Texte du so hast und kann auch automatisch, das wird dann auch wieder so eine Pipeline, wie es auch bei den normalen Übersetzungen jetzt ist, wo ich dann zuerst zum Beispiel sage, hey, stell erstmal die Terminologie fest, die du in deiner App hast, weil du hast bestimmt wiederkehrende Wörter, die irgendwie für dich ein eigener Begriff sind, wie zum Beispiel nfc.cool, deine App-Name und so. Und ich will es auch automatisieren, nämlich sage, hey, stell mal die fest, die so erfundene Wörter sind und markier die und schütz die dann bei der Übersetzung. Genau, solche Sachen will ich machen. Aber auch insbesondere, wenn du schon deine App übersetzt hast mit DeepL, mit Microsoft Translator und so weiter, die ja viel weniger kosten, also die sind für die meisten komplett kostenlos, dann sollst du quasi nicht deine gesamte App nochmal übersetzen müssen, sondern ich versuche das so zu machen, dass man halt mit möglichst wenig Requests, weil diese AI-Tools, die kosten alle Geld, mit möglichst wenig Requests trotzdem Sachen verbessern kannst. Genau, daran arbeite ich schon länger. Also ich habe halt ich will quasi alles als eine Pipeline umsetzen und dann kommt die ganze Pipeline auf einmal raus. Genau, ich musste jetzt nur ein paar Kleinigkeiten als extra Release machen, auch wegen iOS, macOS. Ja, das ist Sequoia. Mhm. Ich denke immer Sonoma, aber nein, Sequoia. Und genau, diese Kleinigkeiten wollte ich jetzt einfach vorher releasen.
Gut, aber also ich freue mich drauf, wenn es kommt. Jetzt mal eine andere Frage, aber wird es dann auch so mit komplizierten Sprachen, so wie Thai und Hebräisch funktionieren und so weiter?
Also soweit die AI-Tools es können, ja. Okay. Also die können ja fast alle Sprachen, die sind nur halt unterschiedlich stark, je nachdem wie viel es von dieser Sprache im Internet sozusagen gibt. Weil sie lernen ja quasi aus dem Internet. Und ich denke mal aber, dass diese zwei Sprachen, die du genannt hast, da gibt es ja Millionen Menschen, die das sprechen, da wird es, glaube ich, genug Content geben, dass die AI-Tools es können. Mhm.
Gut, wird sich dann zeigen. Weil momentan vertrauen wir auf Microsoft Translator, DeepL und sonst irgendwas. Aber hinter DeepL steht halt jemand zum Beispiel, die sich damit auskennen und das schon länger machen und genau sich auf den Fokus fokussiert haben, aufs Translaten. Und die AI ist halt so eine, vielleicht macht die dann halt auch irgendwann Quatsch.
Richtig, deshalb bin ich ja auch nicht, also den Ansatz gegangen, den andere Tools teilweise gegangen sind, dass ich quasi von Anfang an sage, hier ist einfach meine String-Catalog-File, übersetzt die mal. Mhm. Das mache ich eben nicht, sondern ich sage, ich bleibe bei den Translation-Tools, weil ich gehe auch davon aus und man sieht schon erste Anzeichen davon, dass diese Tools selber LLMs dann intern benutzen. Mhm. Macht ja auch total Sinn. Zum Beispiel DeepL hat schon damit angefangen, da muss man jetzt nochmal extra zahlen, um das zu bekommen, aber langfristig wird es so sein, dass deren APIs das einfach dann eingebaut haben und du musst dann vielleicht nur ein Pro-User sein und schon kriegst du einfach LLM-Qualität. Mhm. Deswegen bleibe ich grundsätzlich dabei, dass man die benutzen kann, aber man verpasst halt manchmal den Kontext. Also man hat irgendwie ein Wort oder so, was einfach im Kontext dann falsch übersetzt wird und das ist der Part, auf den ich mich eher fokussiere, dass ich quasi die Kontextprobleme beheben kann.
Also dass dann zum Beispiel TranslateKit, dass die AI merkt, dass Save speichern heißen soll und nicht Tresor zum Beispiel.
Genau, ja. Also Save habe ich ja schon gelöst, indem ich die Translations eingebaut habe. Aber es gibt noch viele andere Sachen, die da nicht gelöst sind und genau das, ja. Mhm. Gut, bleiben wir bei TranslateKit. Ich habe nämlich, ich hatte ja schon letztes Mal gesagt, ich konzentriere mich ein bisschen mehr auf Marketing jetzt auch und insbesondere komplett neue Webseiten für meine bestehenden Apps. Und bei TranslateKit ist die Webseite jetzt schon fast fertig. Wenn diese Episode rauskommt, ist sie vielleicht schon, aber wahrscheinlich nächste Woche irgendwann veröffentliche ich sie. Das heißt, wenn man dann auf translatekit.app geht, auf die Webseite, sieht die dann anders aus. Und die habe ich mit Framer gebaut. Und das war ja auch das Tool, was ich quasi ausgewählt hatte, nachdem ich mehr getestet habe. Und ich bleibe dabei. Ich finde Framer sehr einfach zu nutzen. Es ist richtig cool. Man kann sehr schöne Animationen sehr einfach machen. Und ich habe einfach, also wie ich die Webseite aufgebaut habe, falls ihr sie dann irgendwann seht, wie ich quasi entschieden habe, was wo auf die Webseite kommt. Das ist hauptsächlich eine Landingpage. Da gibt's ganz viele fertige, recherchierte, mit Studien auch belegte Reihenfolgen, was man an einer Landingpage so machen soll. Und ich habe einfach so ein bisschen gegoogelt, da gibt's so Bilder von, da kann man einfach sagen, Structure of a Landingpage zum Beispiel googeln. Wenn man da so Bilder findet, da sieht man so, welche Strukturen es so gibt. Und der bin ich sozusagen gefolgt und habe dann einfach eine gebaut. Das fängt dann mit so einem, das nennt sich Hero ganz oben an, was so schönes, großes Hintergrundbild ist und so ein großes Statement mit einem Link. Und auch, ich habe jetzt zum Beispiel die Sternezahl in den App-Store-Bewertungen habe ich dann noch hingemacht. Und dann kommt ein großes Video oder großes Bild und so weiter. Genau, kann man sich dann ab nächster Woche dann auf translatekit.app ansehen. Sehr wichtig ist da unter anderem, dass man halt auch, wie heißt es, wenn man andere Leute zitiert, Testimonials auf der Webseite hat. Mhm. Das habe ich gemacht. Bei TranslateKit gab es so viele Leute, die oft auf Twitter, auf Mastodon und so weiter davon geschwärmt hatten oder so richtig coole Posts gemacht hatten. Die habe ich jetzt einfach zitiert Und da sind auch bekannte Leute dabei, zum Beispiel Russ Shanahan, der die Happy Scale App entwickelt. Oder Jordi Breen hat er auch schon mal getweetet, dass er es benutzt. Mhm. Genau, ich denke, dass die jetzt einfach professioneller aussieht, die Webseite, und dadurch einfach einen besseren Eindruck macht. Was denkst du denn? Du hast ja,
also ich sehe sie gerade und ich sehe schon, du hast auf jeden Fall gut, was gut ist. Du musst, was viele Leute bei ihren Hero-Header failen, ist in einem, zwei, drei Worten zu erklären, was ist das überhaupt? Und du hast Simplified App Localization. Take your app global, effortlessly localize your Xcode String Catalog file with ease. Klingt sehr gut. Also da machst du das auf jeden Fall richtig. Dann download on the Mac App Store. 4,5 Sterne, gut, das kann man schwer jetzt nachprüfen. In Portugal hast du eine Wertung und mit 5 Sternen, das ist ja, du siehst es, du nimmst ja gerade alle Wertungen weltweit zusammen, oder? Ja, wie viele Bewertungen hast du? 50, 100?
Ich guck mal nach.
Ja, aber ansonsten, dann sehe ich auch, du hast hier drunter so eine kurze Animation, wie es aussieht.
13.
Da wäre vielleicht, ja, sieht gut aus. Also mein Save to String Catalog. Okay, passt. Ja, kann man lassen. Sieht gut aus.
Ich werde ja auch iterieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt die finale Seite habe, sondern ich habe daran nicht länger als 4-5 Stunden gewerkelt. Es waren jetzt irgendwie 3-4 Stunden letzte Woche und 2-3 Stunden jetzt diese Woche. Und das ist halt dieses Ergebnis, was schon besser ist als meine aktuelle Webseite. Und der Grund, warum es noch nicht veröffentlicht ist, ist eigentlich nur, weil ich noch irgendwie ganz oben im Menü eben so eine Changelog einbauen will und einen Link, wo man mich den Support kontaktieren kann. Mhm. Weil ich benutze die Webseite auch, wenn ich in App Store neue Builds einreiche, benutze ich das auch als Support-Link. Und deswegen muss da ein Support-Link drin sein.
Jetzt sehe ich noch, du hast hier unten auch Trusted by Apps for Millions of Downloads und hast so meine verlinkt. Kannst du mir bitte einen Gefallen tun und da einen Backlink reinmachen? Also einmal, wenn man auf Icon oder Text klickt, dass man zu meiner Seite kommt, weil das ist gut für die Suchalgorithmen.
Ja, kann ich.
Einfach.
Kann ich auch machen.
Dass Google merkt, ah, okay, weißt du, du kriegst ja Relevanz hoch, wenn irgendwer anders dich verlinkt. Und momentan tust du das silently.
Ja, also. Es war jetzt keine Absicht, sondern...
Nee, aber okay, da würde ich mich freuen, wenn du das machen könntest, weil das wäre cool. Ja,
kann ich machen.
Einfach auf die Hauptseite nsc.cool, wenn man... Das war ja nur dann... Die Suchmaschine freut sich drüber. Oder mein Ranking mein SEO freut sich drüber. Nee, aber sieht gut aus. Auf jeden Fall. Jetzt musst du halt nur gucken, dass du das SEO da auch richtig kriegst und dann gut rankst. Und da haben wir ja auch habe ich dir letztens, glaube ich, gezeigt, die Google Search Console. Ja, wo man seine Domain als Property hinterlegen muss und dann gucken kann, okay, über welche Begriffe werde ich gefunden. Und dann auch mal gibt's da so SEO-Tools, wo man seine Domain reinschmeißt und dann zeigt dir der an, was für Fehler du machst und so weiter. Und dann kannst du auch mal gucken, wie du auch gut SEO machen kannst. Das guck dir mal andere Tools an und schau mal deren Seiten und schau mal, was die, so was wichtig ist, ist der Title, also der H1, der Titel darunter, also so die ersten paar Wörter, was sie da reinschreiben an Keywords. So App Localization, du hattest hier jetzt, glaube ich, String, App Localization. Da könnte man, glaube ich, noch besser machen. Du schreibst hier Xcode, String Catalog, das ist ein gut localized Localization. Ich glaube, da kann man noch vielleicht 2-3 Keywords ändern oder noch einbauen, um besser gefunden zu werden. Aber das ist jetzt nur mein Gefühl gerade. Ich muss halt mal gucken, okay, wonach suchen Leute.
Ja, also SEO-Optimierung und so weiter, das ist ja alles sozusagen inkrementell.
Ja, aber das ist das Wichtigste. Ich meine, du weißt, du kannst eine beschissene Page haben, so bleib du gefunden wirst und Leute zu deiner App finden. Ich meine, die Leute verbringen auf deiner Seite 30 Sekunden oder vielleicht eine Minute, wenn es, genau. Ich meine, die Webseite kann so geil sein, wie sie will, wenn sie keiner sieht, weil sie nicht gefunden wird, dann bringt das auch nichts.
Also ich habe schon ChatGPT tatsächlich benutzt. Ich habe quasi meine ganzen App-Beschreibungen und meine ganzen Texte von der alten Webseite in ChatGPT reingeschmissen. Habe gesagt, hey, und hier ist meine Struktur. Ich habe auch die Struktur reingeschmissen, die ich dann später haben will. Habe gesagt, okay, mach das mal so, dass es möglichst gut gefunden wird, dass es möglichst überzeugend ist. Und das ist so der Output von dem. Plus ich habe noch ein paar Kleinigkeiten natürlich angepasst. Genau, also ich denke auch, dass jetzt gleich zu Anfang der Webseite kommen die Keywords eigentlich die wichtigsten vor. Aber sicherlich kann man das optimieren.
Ja, gut, so viel dazu. Haben wir noch was von dir?
Mir gefällt vor allem diese, also auch diese Testimonials, die konnte ich wirklich ganz einfach machen. Da hatte ich ja so bei anderen Tools war es ein bisschen schwieriger, beziehungsweise bei meiner eigenen Webseite, da hätte ich das komplett selber in CSS und so machen müssen.
Aber da würde ich die Boxen irgendwie gleich hoch machen. Das sieht ein bisschen komisch aus, gerade vom. Wir sollten im Podcast nicht über visuelle Dinge reden. Aber die Testimonial-Boxen von der Höhe sind unterschiedlich hoch, weil der Text unterschiedlich lang ist. Ich würde einfach die alle gleich hoch machen. Machen New Lines unten rein bei den anderen.
Ist, glaube ich, Geschmackssache, aber ja, überlege ich mal.
Also wäre das Einzige, was mich stört. Bei dem unteren Ding, wo du diese Testimonials da...
Oder ach so, beim oberen meinst
du? Dem oberen, da finde ich es ein bisschen störend. Bei dem unteren ist fein.
Ja, verstehe schon. Ich passe einfach die Textlänge dann ein bisschen an.
Genau.
Gut. Das wäre soweit von der TransferKit-Webseite der neuen. Ich werde auch meine anderen Tools noch auf eine neue Webseite bringen. Apropos Tools. Und tatsächlich ist jetzt bald Oktober und Oktober ist wohl auch das Hacktoberfest, was wohl so eine Open Source, lass uns Open Source feiern und möglichst unterstützen Sache ist. Und ich arbeite jetzt in meinem neuen Zeitplan auch teilweise an Open Source Sachen und da habe ich jetzt ein neues Tool, was schon fast fertig ist. Ich muss es nur noch dokumentieren. Ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern, worum es geht. Ich habe nämlich in all meinen Apps immer Links drin, zu einmal der FAQ-Seite, dann einmal zu der App-Rating-Seite, damit man im App-Store das direkt raten kann, auch einen Support-Link, auch Links zu anderen Apps von mir, auch Links zu Nikos Apps, zum Beispiel zu Freunden, und ich habe auch natürlich immer, weil das sein muss, einen Link zur Terms of Use und zur Privacy-Policy drin. Und das hat sich halt ständig, ich habe so viele Apps inzwischen, dass es sich ständig wiederholt hat und insbesondere auch meine eigene Liste von Apps, das ist dann jedes Mal überall zu updaten, war mir zu nervig. Und ich habe jetzt ein Tool gebaut, ich nenne es LinksKit, das jetzt sozusagen das super einfach macht. Du sagst nur noch, welche Apps du selber hast, sozusagen. Du musst sozusagen die App-IDs sogar nur reinschreiben, nicht mal die ganzen URLs, sondern nur die IDs. Du gibst auch deinen Publisher-Token, also das ist ja der, mit dem du deine, wenn du Links zu deinen Apps im App Store Connect quasi tracken willst. Wenn du wissen willst, zum Beispiel von welcher Seite jemand deine App-Seite gefunden hat, dann musst du sogenannte Campaign-Links benutzen. Das hat auch der Nico mir gezeigt. Und da gibt es zwei Teile. Einmal den Campaign-Namen, da kann man alles Mögliche reinschreiben. Da kann man A, B, C, was man möchte reinschreiben. Aber wichtig ist, dass der Publisher-Token richtig ist. Das ist nämlich der Token sozusagen von dem Entwickler. Und den muss man quasi nur einmal reingeben und dann sagt man nur noch hier App-IDs und so weiter. Und genau, das ist wie gesagt noch nicht dokumentiert, deswegen noch nicht auf GitHub reingehen und so. Da gibt's auf jeden Fall noch einen Twitter-Post von mir. Genau, das habe ich gebaut und das kommt bald raus.
Du baust gerne Dinge mit Kit im Namen.
Ja, Kit ist jetzt mein Ding geworden.
Ja, es ist auch Apples Ding. Ich bin... aber dann der kommt die gut. Irgendwann kommst du zu einem Naming Clash, dann kommt Apple mit LinksKit, oder?
Ich habe tatsächlich immer Schwierigkeiten, wenn ich solche neuen Namen immer überlege. Ich muss ganz lange suchen, weil es gibt nicht nur von Apple Kits, es gibt auch von allen möglichen anderen Kits. Und bis ich dann auf etwas komme, was noch niemand benutzt, ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber bei Open Source Tools ist es ein bisschen einfacher als bei Produkten wie Freemium Kit oder Translate Kit.
Okay. Ich habe auch noch einen kleinen Nachtrag. Den hatte ich komplett letztes Mal vergessen, zu den Live-Activities und meiner E-Bike-App, die ich habe. Da ist nämlich jetzt mit iOS 18 eine Regression in meiner Meinung nach. Von Apple-Seite ist es eine Bugfix. Die haben Live-Activities semi-live gemacht jetzt. Liegt daran, dass die Live-Activities auf die Watch gespiegelt wird. Und mir sagen sie, also ich habe das gesehen, ich habe da immer mein Bike-Tracking-App drauf gehabt, wo du, sobald der Lockscreen aktiv war, hat er geupdatet und Live-Daten angezeigt. So war es, steht es auch in der, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, so stand es auch in der
Dokumentation.
Hier, wenn du für Real-Time-Use-Cases wie Fitness-App, schieß mich tot. So, jetzt updatet das alle 5 bis 15, 20 Sekunden, keine Ahnung. auf jeden Fall ist es nicht mehr Realtime, was natürlich, wenn du eine Geschwindigkeit anzeigen willst, der semi gut ist, weil
Realtime hieß einmal pro Sekunde.
Ja, Realtime war wirklich, ja, also es hat, ja, war Realtime, also hat sich gut angefühlt. Und das ist jetzt vorbei. Jedenfalls für Dinge, die du als Entwickler reinschickst, wenn du sowas wie ein Date hast, was du anzeigst, so ein Countdown, Date, sonst irgendwas, was halt runterzählt, das funktioniert weiterhin. Im Sekundentakt aber auch, da muss das Telefon aktiv sein. Andererseits wird, sag ich mal, die Sekundenanzeige redacted. Kann man ja auch, glaube ich, von der Watch und so weiter, dass dann einfach die Screen-Update-Zeit runtergedreht wird. Sie haben es begründet mit, ja, wir schreiben da auf die Platte die ganze Zeit und es wäre ein excessive wear out. Natürlich müssen sie jetzt die ganze Zeit auf die Uhr rüberschieben. Ich habe dann mit denen diskutiert, habe gesagt, ey, hier steht's in der Doku. Ihr sollt es nicht verändern. Ich meine, ich verstehe. Also sind da irgendwie den kurzen Weg jetzt gegangen, anstatt dass sie, sag ich mal, die Update-Cycle für die Uhr runterdrehen und sagen, okay, das Telefon bleibt, wie es ist, aber auf der Uhr dauert es halt ein bisschen länger. Das wäre die richtige Lösung gewesen. Dann haben sie gesagt, ah ja, okay, wir reden mit dem Dokumentationsteam. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht das, was ich will. Ich will euch, dass ihr euch an die Dokumentation haltet und nicht die Dokumentation jetzt ändert zu, oh, wir nehmen jetzt Realtime daraus. Das habe ich auch vertweetet und es ist der meistgesehenste Tweet, den ich je gepostet habe, mit über 120.000 Views und auch Retweets und kann jetzt nochmal vielleicht, wenn ich ihn schneide.
Ich hab ihn auch gesehen und ich war auch, also es war wirklich inhaltlich auch ein sehr interessanter Tweet. Fand ich auch interessant.
Ja, weil ich halt auch direktes 112.000, 13.000 Views und 38 Retweets und 705, also ja, ich war mal kurz berühmt, jedenfalls. Auch in der deutschen iPhone-Ticker-Presse kurz gelandet. Damit ist aber auch ja ein Thema, wo da auch Leute sagen, ja, was soll der Quatsch? Also, das ist nicht mehr Live-Activity heißt live und nicht 15 Sekunden hinkt hinterher Activity.
Delayed Activity.
Ja, genau, Delayed Activity. Bleibt jetzt wahrscheinlich so. Ich müsste mal jetzt mal gucken, wo es in der Doku stand, ob es jetzt die Zeile mit Realtime rausgenommen haben. Könnt ihr gerne vielleicht selber nachgucken. Ich gucke irgendwann später nach. Ich habe jetzt den Link nicht parat gerade. Gut, das war mein kurzer Nachtrag. Und ich war jetzt letzte Woche, jetzt kommen wir zum Konferenzthema, auf Workation. Und zwar war ich bei der NS Spain. Sagt ihr die was?
Oh ja. Ich habe schon mehrere Talks daraus online geschaut. Also inhaltlich hat die immer gute Sachen gehabt. Deswegen bin ich gespannt, wie die Realerfahrung von dir war.
Also fangen wir mal an. Ich bin, die NS Spain ist ja in Spanien, wie der Name sagt. Und NS heißt nicht Nationalsozialismus, sondern es heißt
NS
for Next Step. Und es ist ja schon 12 Jahre alt und deswegen kommt es halt aus alter Zeit. Und da hieß ja noch alles NS bei Apple von
Next Step. Aber das Logo dieses Jahr war schon sehr nah an Nationalsozialismus.
Ja, nee, also ich meine, das ist ein Totenkopf mit One Piece sehr anlehnt und die haben auch alles sehr One Piece themed gemacht. Ja. Ich weiß, du hast da ein Hakenkreuz drin gesehen, ich jetzt nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall nicht angelehnt daran. Aber
es war halt, also Tonkopf und so, es stimmt. Unten steht auch NS Spain in so einer One Piece inspirierten Schriftart mit auch so diesem Seil und so weiter. Alles wie in One Piece. Aber hinter dem Totenkopf wollten sie halt diese zwei Knochen, die man so oft hinmacht. Und die haben statt den Knochen halt diese zwei Brackets genommen, die halt wohl das NS Spain, Teil des NS Spain Logos sind. Und wenn du die halt genau so gekreuzt hinsetzt, das sieht einfach aus wie ein Hakenkreuz. Und dann steht da auch noch NS, leer, Spain. Da, also.
Ja, gut. Ja. Also für mich war es jetzt nicht so, aber gut. Aber auf jeden Fall, ich find das Theme eigentlich ganz cool. Also das war, die geben sich das schon sehr viel Mühe. Und die zwei Macher, ich weiß gar nicht, wie die Namen jetzt sind. Schlechtes Namensgedächtnis. Die sind auch dann im One Piece Outfit auf die Bühne gekommen am Start und so weiter. Das war ganz nett gemacht und auch, also designmäßig schön gemacht. Ich bin wie ich gesagt habe, ist es ja Spanien, ich wohne in Portugal. Das, die Konferenz war jetzt so ungefähr 6 Stunden mit dem Auto von mir weg, was schon eine ganze Fahrt war. Ich habe die dann auch auf 2 gemacht, also 2 Tage hingefahren, 2 Tage zurückgefahren, und da habe ich zwischendrin in Salamanca gestoppt. Sehr empfehlenswert. Also falls man in Spanien ist und in der Nähe von Salamanca, schaut euch Salamanca an. Ist eine sehr, sehr, sehr alte historische Stadt. Sehr, sehr schön. Und das war so in der Mitte von Coimbra und Logroño, wo die Konferenz ist. Logroño selber ist eine relativ moderne Stadt. Nicht besonders, also hat schon eine schöne Innenstadt, aber Salamanca ist einfach nochmal so. 10 hübsch, also fand ich jetzt. Logroño hat andere Qualitäten, glaube ich, mit denen sie punkten können, gerade mit den ganzen Weingütern und Party-Area, also die waren sehr, sehr alle da auf Wein trinken. Genau, und da bin ich dann hingefahren, einmal in Salamanca gestoppt, auf dem Rückweg in Ciudad Rodrigo, was auch eine spanische Stadt ist, vor der portugiesischen Grenze, auch sehr historisch alt. Kann man sich auch angucken. Reicht ein Tag. Salamanca rette vielleicht 2 Tage, wären ganz gut gewesen. Das war so ein halber Tag, ist ein bisschen kurz. Genau, und dann nach Logroño gefahren und dann dort direkt in der Innenstadt in einer Pension. Irgendwas Einfaches habe ich mir genommen. Und dann war gleich ein Revenue Cat Event. Und wir kennen ja Revenue Cat, weil G hat ja jetzt Revenue Cat Konkurrent ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Revenue Cat ist ja nicht nur eine Cross-Plattform Subscription Management Framework und Tool. Die sind auch wirklich Community fördernd, und das finde ich sehr cool, muss ich ganz ehrlich ihnen lassen, auch mit dem Ship-A-Ton, den sie jetzt letztens gemacht haben, und all diesen Dingen rund um Entwickler, und die sind auf Konferenzen dabei und sind spendabel und geben Drinks und Essen, und ist schon immer ganz nett. Das muss man ihnen
lassen. Marketing. Was Marketing angeht, werde ich die wahrscheinlich nie toppen.
Ja, also das ist schon sehr, sehr gut. Und der Zusammenhalt so in der Community ist cool. Und auch die Leute, die da an dem Ständen, sag ich mal, was ist Marketing oder Sponsorständen, so, da waren echt coole Leute dabei. Das sind auch Entwickler, die weißt du, die arbeiten dann da und machen auch ein bisschen Indie-Dev nebenbei und sind halt auch Revenue Cat-Nutzer. Und ja, also ich finde es auf jeden Fall ganz gut. Ja, die Venue, das war in dem Konferenzcenter da, Convento, so irgendwas war das, war ganz nett. Was ich ein bisschen schade fand, die Sitze in diesem Saal waren sehr unangenehm, was, also die Konferenz ist klein, also es waren, glaube 380 Leute da. Und es fühlte sich dann in dem Raum, fühlte sich gar nicht so an, als wenn so viele da wären. Aber wenn man dann irgendwo draußen war, dann waren es dann doch auf einmal ganz schöner Haufen Leute. Aber was auch, also ich war jetzt bis jetzt auf Konferenzen, wo es dann mehrere Tracks gab oder auch 2, 3 Räume, wo es dann unterschiedliche Talks gab. Irgendwie fand ich das auch nicht schlecht, in einem Raum zu sein, wenn die Talk-Qualität hoch ist. Leute bleiben dann da, es wird wenig rumgelaufen. Also ich war auch eigentlich nur in dem Konferenzding drin, größtenteils, sag ich mal, und habe mir die Talks angeguckt. Die Konferenz geht über 2 Tage. Und da waren, ich habe jetzt mal 3 Talks rausgesucht. Nein, 2 waren es. Okay, aber auf jeden Fall andere Dinge. Ich habe hier Personen aufgeschrieben. Aber der interessanteste war eigentlich, meiner Meinung nach, für uns Entwickler ist der Matthew Castellini, den haben wir ja in Kalifornien kennengelernt, der Mr. Shortcuts, hat einen Talk gemacht, Prepare Your Apps for App Intelligence. Und uns sollte ja schon bewusst sein, App Intense ist the way to go. Aber was ich jetzt noch daraus ziehen konnte, ist, brich deine App in so viele möglichen kleinen App-Intents auseinander wie möglich. Also bau nicht irgendeinen großen App-Intent, sondern bau wirklich kleine Dinge, so dass die dann zusammengestückelt werden können, wie Building Blocks, wie Lego, wie Klemmbausteine, um Lego nicht zu sagen. also das war, sag ich mal, die Essenz aus dem Ding. Den Rest die Talks sind noch nicht online, aber die kann man sich bald auch angucken. Link zu Matt Cassellini verlinken wir. Und noch ein anderer cooler Talk war der von Michael Flareup. Ich weiß nicht, ob du den kennst, vom App Icon Book. Und der hat jetzt noch ein macOS Icon Book. Und der hat einen Talk darüber gehalten. Okay, im Prinzip war es so ein bisschen Motivationstalk und
zum Buch oder zu App Icons?
Nee, der hat einen Talk darüber gehalten über App-Entwicklung im Allgemeinen und dass es egal ist, was du tust, du sollst nur Spaß dabei haben. Ich habe den Talk leider auch, ich hab die ersten 5 bis 10 Minuten verpasst, das war ein bisschen schade, ich muss mir den jetzt auch nochmal angucken. Aber der lustigste Part kam dann nämlich noch und dann hat er nämlich auch gesagt, okay, er macht jetzt auch ein bisschen Spiele und hat irgendwie Spieleentwicklerstudio und die haben sich irgendwas Verrücktes ausgedacht und sie haben so ein Medieval Ritter Rüstungsspiel gemacht und haben dann irgendwie, wie kriegt man Spaß da rein in so ein Spiel? Und dann haben sie sich gedacht, okay, Dinosaurs. Und dann haben sie das Medieval-Theme mit Rittern und Dinosaurier verknüpft und haben ein absurdes Spiel gemacht, wo du gegenseitige Burgen angreifst mit Rittern, die auf Dinosauriern reiten. Hat anscheinend auf Steam extrem viel Zuspruch bekommen. Auch generell im Internet und auch sein Trailer-Video, was er da gezeigt hat. Also er hat dann prinzipiell sein Produkt vorgestellt. Und das hat mich auch überzeugt, weil es halt einfach ein bisschen Banane ist, aber halt auch lustig und gut gemacht oder sieht auf jeden Fall gut aus. Kann man sich angucken, dinolords.com oder einfach dinolords googeln. Super lustig. Und dann habe ich noch ein paar coole Leute kennengelernt. Zum Beispiel hatte einer in dem Slack von NSB geschrieben, nennt sich Edward Sanchez, ist ein Brasilianer, der auch schon bei Apple gearbeitet hat und im Silicon Valley lebt. Und der hat dann angeboten, hey, ich mache Design-Reviews für andere Entwickler. Hier willst du machen. Und der hat sich dann auch größtenteils auf Indie-Entwickler fokussiert. Also da war ich dann auch dabei. Ich habe mich echt gut mit ihm angefreundet. Cooler Dude. Der macht auch eine App, nennt sich Progress See Your Body Transformation, also ich habe ihm gesagt, Branding ist schlecht zum Wiederfinden. Aber du findest es, wenn du eingibst Progress in dein C. Das ist so ein AI-Tool, wo du deinen Körper jeden Tag fotografierst und dann so eine Transformation deines Körpers siehst. Wenn du ständig ins Fitnessstudio gehst. Ich habe ihm da auch ein bisschen Feedback zugegeben. Also er hat natürlich mir auf meine App Feedback gegeben und hat auch gutes Feedback gegeben, wo ich auch einiges jetzt mir angucken werde, dass ich das integriere. Aber ja, so im Grunde war er eigentlich schon auch ganz zufrieden mit meiner App. Ich auch mit seiner. Wir haben dann halt so gegenseitig uns mal ein bisschen gereviewt und ein paar Sachen aus einer anderen Perspektive entgegengeworfen. Verlinke ich auch auf Twitter. Cooler Typ.
Progress Sie Änderung heißt es auf Deutsch.
Ah, okay.
Falls es der ist.
Ja, er hat wahrscheinlich ja da auch ASO probiert, aber sie Änderung klingt nicht gut, muss ich ihm vielleicht auch mal sagen. Ich habe es auf Deutsch nicht gesehen. Und dann habe ich noch Murat kennengelernt. Der hat sich auch mit dem befolgen uns auch schon gegenseitig auf. Der heißt Murat Works auf X Twitter. Der arbeitet bei Adapti und ist aber auch iOS Dev und der macht immer ganz interessante Tweets. So, wo er Businessmodelle von Apps auseinandernimmt und sich so Paywalls anguckt und Search und ASO und so. Und dann haben wir auch ein bisschen miteinander geredet und so weiter. Und der war auch irgendwie sehr interessiert an mir, weil er auch meine Tweets gesehen hat und hier, lass mal treffen. Und haben wir uns kennengelernt und auch ganz cooler Typ. Und das ist auch, was ich an dieser Konferenz sehr gemocht habe, ist der Vibe. Also die Leute, weiß nicht, ob es die Gegend ist oder ob es der Wein ist oder es war alles sehr, sehr, sehr nett und sehr, also ich hatte so bei manchen Konferenzen das Gefühl, so wie in Hall in Amsterdam, ja, da sind so die Leute und dann ist man dann so ein Grüppchen und versucht und Aber irgendwie kommt da nicht so die Leute zusammen. Also was wirklich gut war, ist, wir waren am ersten Tag, dann am Abend auf, war in dem Ticket mit drin, sind wir zu einem Weingut gefahren, alle zusammen. Also da gab es dann eine Weingutführung, Wein, Essen, Trinken, bis alle betrunken waren. Und ich habe auch festgestellt, bei dem guten Wein kriegt man keinen Kater. Also man ist dann einfach betrunken und am nächsten Tag passt schon. Also irgendwie die Qualität des Alkohols macht es dann aus und die Weine waren sehr gut. Muss ich echt eingestehen, obwohl ich jetzt nicht so der Weintrinker bin, aber da trinkt man Rotwein und auch Weißwein. Und hat diese kleinen Pinchos heißen die, also das sind dann so kleine Snacks, was ja die so Tapas ähnlich, wo du da eigentlich von Bar zu Bar ziehst in der Stadt, dir so ein Pincho reinziehst, in einen Bar einen Wein trinkst, gehst zur nächsten, was hat dann irgendwelche kleinen Brote mit irgendwelchen Antipasti belegt oder Kebab am Spieß, so, weißt du, so Shish-Kebab, so in die Richtung, auf Spanisch, mit Schweinefleisch wahrscheinlich. Aber ja, ich habe da viele, viele Leute kennengelernt, auch Felix Krause von Fastlane. Ich habe Paul Piella wieder getroffen. Hirte van der Plug, die auch Helm-App zusammen machen. Da habe ich denen auch gesagt, ich hätte ja gerne, also ich habe mir die Helm-App ja angeguckt und ich bin ja, nachdem ich Mr. Fastlane getroffen habe und die Helm-Guys, habe ich die dann auch zusammengebracht, weil die kannten sich auch nicht. Ich habe gesagt, ey, hier, sag ich zu Felix gesagt, hier, guck mal, die sind auch da. Ich bringe euch zusammen, weil er wollte die auch kennenlernen. Dann habe ich gesagt, aber weißt du, Helm, schön und gut, ich will meinen One-Button-Release haben. Und ich habe das denen auch 2-3 Mal gesagt und vielleicht kriegen wir in der Helm-App irgendwann den One-Button-Release, wo du dann wirklich nur deine Release-Notes Dings sagst und jetzt bitte releasen und der translated alle und baut und uploadet und setzt in submitted, sodass du dann eigentlich mit einem Knopfdruck nach 10, 15 Minuten, so wie ich es ja bei Fastlane habe, auf Waiting for Review kommst. Das war ja der Traum. Aber da werden sie noch ein ganzes Stück hinbrauchen. Aber das war mein Ding, warum ich sage, ich nutze das Tool nicht, weil brauch's nicht. Und jetzt abschließend zur Konferenz. Die ganze, da, dass ich da auch mit diesen ganzen Leuten, die Talks gehalten haben, auch Paul Piella und Michael Flera und allem Matthew Cassinelli, mit denen habe ich ja geredet. Die haben mich irgendwie inspiriert. Ich werde jetzt dann auch irgendwann mal, und ich sag's jetzt auch hier, um mich selber zu herausfordern, irgendwann einen Talk halten auf irgendeiner Konferenz. Vielleicht nächstes Jahr auch NSBane, weil NSBane ist auch anscheinend eine gute Konferenz, um seinen ersten Talk zu halten. Sie haben auch die, irgendwo haben sie es geschrieben. Genau, und da werde ich auch einen Talk halten. Und ich glaube, ich werde es mehr so über Indie-Dev machen, weil das sind immer so die Art der Talks, die mir ein bisschen fehlen. Die sind immer sehr, ja, so Corporates, Jobby-Job, Fokus, weiß ich nicht, Swift-Testing und das und hier und wie manage ich große Teams und Pull-Requests. Was macht einen guten Pull-Request? Ich meine, ich bin Indie-Dev, ich habe keine Pull-Requests. Ich push auf Main. ja. Also Inspiration zum Talk halten. Mark my words, ich werde es irgendwann tun. Ich habe es auch schon auf Twitter geschrieben.
Ich werde dich auf jeden Fall auch dran erinnern.
Genau. genau. Ich muss mich da mal dazu pushen und dazu muss man wahrscheinlich erstmal einen Call for Papers machen und irgendwie nur eine Headline und einen Subtitle finden und sagen, jetzt submitten und dann kommt irgendwie die Nachricht, ja, du bist dabei und dann hast du die Deadline und jetzt musst du loslegen.
So läuft es ungefähr, genau.
Muss ich mal gucken. So, okay, soweit zu NSBane und dieser Konferenz, aber nächste Woche oder in einem, am 3. Oktober geht's für mich schon wieder weiter und zwar diesmal zu Swift Leads und da bin ich auch eine Woche in Leads, obwohl die Konferenz auch nur 2-3 Tage ist, 2 Tage, glaube ich, aber ich gucke mir halt noch Leads und so ein bisschen die Umgebung an, also ich mache auch wieder Workation. Und weil du jetzt noch von Hacktober vorhin geredet hast, von dem
Open Source.
Open Source Dingen. In Lissabon gibt es ja den Web Summit, was ja eine Riesenkonferenz ist, wo 20.000 Leute kommen. Und da hat mir jemand einen Link zukommen lassen, so, ey, hier, klick hier, log dich mit GitHub ein. Wenn du ein bisschen Open Source gemacht hast, dann kriegst du ein Ticket. Stellt sich heraus, ich habe ein bisschen Open Source gemacht und habe da geklickt und eine Stunde später habe ich ein 800-Euro Web Summit-Ticket bekommen, was eine Riesenkonferenz ist mit vielen Events drumherum in Lissabon. Habe auch schon ein Hotel gebucht und für mich ist das
praktisch.
Eine Busfahrt dahin. Also ich nehme den Bus, Hotel kostet mich 180, also unter 200 Euro wie für 4 Nächte oder so. Günstige Konferenz. Mal gucken, wie viel für mich damit dabei ist. Ich glaube, die Events drumherum, Partys und so weiter werden ganz lustig.
Du hast ja eine Business-Kartenlösung insofern.
Genau.
Jede Konferenz ist für dich eigentlich gut.
Ja, obwohl ich schon gemerkt habe, es kommt doch mal drauf an, wo man ist. Also die Swift-Entwickler-Konferenz ist schon, ich meine, iOS-Entwickler ist halt auch so, ja, nicht ganz so interessant, weil iOS-Entwickler haben alle iPhones und dann braucht man keine Business-Card. Ja. Man hat keine Android-Freunde. Und man hat
Names.
Aber ja, es ist, genau. Ich habe eh gemerkt, auf Konferenzen sind like-minded people und nicht unbedingt deine Kundschaft. Die interessieren sich dann technisch für dein Ding, aber nicht unbedingt, ja, für, außer man macht natürlich Entwickler-Apps, die der Chiat. Dann ist es natürlich ganz anders interessant. Gut, soweit dazu. 1:15. Wir haben noch ein Framework der Folge.
Ja.
Ich glaube, das ist das jetzt von letzten Mal, was wir übersprungen haben, oder?
Genau. Und das nennt sich Cloud Storage. Mhm. Ist von, also Non-Strict HQ heißt die Organisation. Aber Tom Lockhorst hat da vor allem das entwickelt. Mhm. Und das benutze ich inzwischen in ein paar Apps von meinen. Und im Grunde geht es einfach nur darum, dass du deine User-Defaults, die du ja inzwischen in SwiftUI mit @AppStorage speichern kannst, über Geräte synchronisierst. Mhm. Also du sagst, ich habe eine App, ich möchte, dass mein Nutzer Einstellungen hat in den Einstellungen von der App. Keine Ahnung, Präferenz von Währung, Präferenz von Celsius, Fahrenheit, was auch immer. Und dann kannst du quasi die Änderungen, die da gemacht werden, nicht nur auf dem Gerät speichern, sondern quasi über iCloud oder CloudKit, wie auch immer das gelöst ist, synchronisieren. Also es benutzt genau genommen den iCloud Key Value Storage.
Das ist ja eigentlich schon uraltes Zeug, ne?
Genau, also dieses iCloud Key Value Storage gibt es schon seit Ewigkeiten. Aber der hat das quasi integriert in wie nennt sich das?
Property Wrapper, ja.
Genau, in einen Property Wrapper, der heißt einfach Cloud Storage und ist von der API genauso zu nutzen wie App Storage. Das heißt, wenn du schon App Storage in deiner App hast, könntest du es einfach ersetzen mit Cloud Storage. Was dann genau passiert, wenn du schon Werte hast, das weiß ich nicht genau, müsste man mal genauer reinlesen. Aber wenn du eine neue App entwickelst oder ein neues Feature oder so, oder du hast eine Option noch nicht und baust quasi eine neue Option ein, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich das zu überlegen, ob man nicht einfach Cloud Storage verwenden möchte.
Ja, ich überlege gerade, also in den Apps, wo ich, ja, also macht schon Sinn für Property. Ja gut, man kann sowas halt noch natürlich in Core Data speichern, aber dafür ist Core Data eigentlich auch nicht gemacht, ne?
Also Swift Data ist halt ein ganzes Modell dann. Da musst du dich darum kümmern. Ist auf jeden Fall aufwendiger, als wenn du nur ein Boolean oder nur ein Integer oder ein String oder so speichern willst. Da finde ich dann, also ich würde persönlich dann eben kein Swift Data oder Core Data nehmen, wenn ich nur so einfache Einstellungen synchronisieren will.
Ja, cool, nee. Also ich hatte das mit dem Key Value Store. Das ist die Frage, wie lang, also ich meine, auch wenn man auf die Doku hier klickt von dem GitHub, das ist alles noch alte Doku. Die Frage ist nur, wann dreht Apple irgendwann das ab, weil sie sagen, ja, nee.
Kann man natürlich nicht wissen, aber also ich meine, es ist schon sehr, sehr alte Doku. Und wenn es immer noch da ist, gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich auch noch relativ lange bleibt. Und wenn es mal abhanden kommt, dann wird es bestimmt eine Lösung geben, die das ersetzt.
Ja.
Und sicherlich
Ich kannte das auch schon, also ich habe davon gehört, habe es aber nie benutzt, weil auch Leute sagen, irgendwann habe ich da mal drüber gehört.
Also im Zweifel könnte man ja die Implementierung von Cloud Storage auch auf Swift Data wechseln oder auf Core Data oder so. Also das ist ja dann ein technisches Detail, aber es funktioniert so, wie es gerade ist. Und ist halt vor allem nützlich, wenn man diese, ja, dieses einfache Benutzen der App Storage, dieser User Defaults, wenn man das mag und einfach trotzdem synchronisieren will, cross-device.
Ja, nee, finde ich, muss, falls ich den Usage mal hab oder irgendwer da draußen, dann habt ihr es jetzt gehört.
Genau, gut. Wird natürlich in den Shownotes verlinkt, wie immer. Ansonsten sind wir für heute durch, oder?
Genau. Und ich glaube, wir lassen uns mal kurz in den Kalender gucken, weil ich glaube, ich werde keine Zeit haben. Wir werden dann irgendwie so in 3-4 Wochen wieder da sein, weil Moment, wir haben heute Mittwoch und nee, das wäre nämlich genau die Zeit, wo Swift Leads ist. Wir werden es dann eine Woche später machen, denke ich.
Eine Woche später bin ich tatsächlich im Urlaub, da bin ich nämlich in Spanien unterwegs.
Aha, wo bist du denn?
Es geht vom Süden Richtung Madrid.
Aha, okay. Du bist ja gar nicht so weit weg von mir. Gut, Madrid sind immer noch 500 Kilometer, aber.
Wenn ich mal nach Portugal komme, sage ich auf jeden Fall Bescheid.
Ja. Okay, dann müssen wir.
Also eine Folge fällt einfach aus, würde ich sagen.
Okay, dann fällt eine Folge auf und dann sehen wir uns wahrscheinlich dann am 23. Oktober.
Genau.
Und dann kurz danach kriegt ihr die Folge natürlich.
Gut. Super. Dann habt alle einen schönen Tag.
Ebenso, frohes Schaffen.
Gleichfalls.
Und wir melden uns wieder.
Bis dann.
Ciao.
App Store Tagebuch ist ein Projekt von Nico, Chiat und Holger. Schickt uns Feedback an feedback@appstore-tagebuch.de oder hinterlasst einen Kommentar auf appstore-tagebuch.de. Über eine Bewertung im iTunes Podcast Verzeichnis oder auf anderen Plattformen würden wir uns sehr freuen.